Herr Sperzel sprach von Provokation, von Beleidigung, von Lieblosigkeit. Wir wissen, dass das Hass irgendwann kommen wird. Die Liebe wird in vielen erkalten. Manche werden sich davon Gottes Liebe entfernen, auch Geschwister hassen, Geschwister verraten. Ich möchte nicht einer davon sein. Und wir sind alle Menschen, die Fehler machen. Jeder hat seine Probleme und jeder tut falsch. Man hofft auf Vergebung, man muss sich entschuldigen, aber man darf sich nicht hinter der Vergebung verstecken und denken, mir wird ja alles vergeben. Und alles ist dann gut. Interessanterweise sagte Paulus dreimal zu den Korinthern, dass der Körper, unser Körper, alle die, die bereits getauft sind, ein Tempel Gottes sein. Er sagte es auch den Ephesern mit dem gleichen Hinweis, dass wir, unser Körper, ein Tempel Gottes sind. Und dieser Hinweis ist sehr wichtig für uns, vor allem für unser Dasein. Denn Gott erwartet von uns, dass wir rein sind, dass wir ein Tempel für Gott den Vater und für Jesus Christus sind und sein können. Und das hängt auch immer von unserem eigenen Verhalten in der Welt ab, aber auch ganz besonders gegenüber Geschwistern, wie man sich ihnen gegenüber verhält. Gehen wir zunächst einmal zu den Stellen in 1. Korinther 3 und die Verse 16 bis 17. Und ich lese heute seit langem mal wieder aus der Luther 1984. Und ich habe diesmal meine schwere Studienbibel wieder dabei. Habe sie lange Zeit zu Hause gelassen, aber da sind sehr nützliche Informationen mit drin. 1. Korinther 3, die Verse 16 bis 17. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Jedes einzelne Mitglied, das getauft ist, ist ein Tempel Gottes. In Epheser 2 und die Verse 19 bis 22 lesen wir Vers 19, Epheser 2. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Also wir sind Bürger vom Reich Gottes, nicht von dieser Welt. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Vers 21. Auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also Gott, der Vater und Jesus Christus nehmen Wohnung in uns ein. Wenn wir, und das muss uns bewusst sein, wenn wir nun ein Tempel Gottes sind und ihn durchaus repräsentieren, dann sollte uns auch klar sein, wie man sich draußen in der Welt verhält, aber ganz besonders unter Geschwistern. Wir haben verstanden, dass die Kriege nahe sind. Was bedeutet, dass Christus kommen? Das zweite Kommen Christi sehr nahe ist. Und dass die Liebe in vielen erkalten wird. Und wenn wir da nicht aufpassen, kann es für uns ein Fallstrick werden. Deswegen habe ich den Titel heute für die Predigt: Sei ein Tempel. Sei ein Tempel. Uns wird immer wieder durch das Wort Gottes erklärt, wie man sich draußen in der Welt, aber auch unter den Geschwistern verhalten soll. Wir bekommen Ermahnungen, wir bekommen Informationen und immer wieder erklärt, wie es vonstatten gehen soll. Schauen wir uns eine Bibelstelle an in Galater 6. Galater 6. Wir beginnen mit Vers 1. Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht, mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und siehe auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest, da mitzumachen. Vielleicht zu hetzen. Vielleicht schlecht über den Geschwisterteil zu reden. Sich schlecht zu verhalten, was es auch immer sei. Es heißt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Wenn wir glauben, etwas Besseres zu sein, größer zu sein, stärker zu sein, weiser zu sein, lieber zu sein, sagt Paulus, wir sind alle nichts. Wir müssen uns herunterhalten. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk. Und die Frage ist immer, tun wir das? Schauen wir selbst in den Spiegel und fragen uns, ob das richtig ist, was ich tue? Jeder muss sich selbst prüfen. Jeder muss sich selbst fragen, ob das in Ordnung ist oder in Ordnung war. Und dann wird er seinen eigenen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber dem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, er gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir Wind säen, werden wir Sturm ernten. Wer sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, auf den Geist Gottes, mit dem wir auch erfüllt sind durch unsere Taufe, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun, nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, und die Zeit ist kurz, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Die King James Bibel übersetzt hier Vers 10 folgendermaßen. Wenn wir nun Gelegenheit haben, und ich denke, das haben wir sehr oft und wissen es vielleicht gar nicht, so lasst uns allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die zum Kreis der Gläubigen gehören. Zu jeder Schwester, zu jedem Bruder. Was sagt Paulus dazu? Römer 12. Wir beginnen mit Vers 9. Er sagt, die Liebe sei ohne falsch, also ohne Heuchelei, sondern wahrhaftig. Sie muss ernsthaft sein. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich und nicht unbarmherzig. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, sondern seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Und wir dienen dem Herrn, wenn wir Gutes tun. Auch gegenüber Geschwistern. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Schon wieder. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann in der ganzen Welt. Da draußen in der Welt gibt es Menschen, die ich selbst schon kennengelernt habe, die wirklich Gutes tun. Wo ich denke, warum hat Gott diese nicht berufen? Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so viel an uns persönlich liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und das ist wichtig, dass wir Frieden draußen haben, aber auch mit den Geschwistern. Als Christus mit seinen Jüngern damals das Passa gehalten hatte, gab er danach allen eine sehr wichtige Botschaft, die auch für uns heute gültig ist und woran wir uns zu halten haben, sofern man das Gesetz Gottes und Jesus Christus Glauben schenken will und es halten möchte. Das obliegt natürlich einem jedem selbst, ob er das will oder nicht. Es geht nicht darum, dass man es nicht kann oder nicht, sondern ob ich es will. Schauen wir es uns an in Johannes 13, das erste. Johannes 13. Und wir beginnen mit Vers 34. Christus sagte, ein neues Gebot gebe ich euch. Eigentlich war es nicht neu direkt, aber er musste es nochmal verstärken, weil es dieses Gebot eigentlich schon gab. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Wie oft kommt dieses Wort Liebe darin vor? Er sagt, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Dreimal. Das zeigt die Wichtigkeit, wie wir zueinander stehen sollen. Und die Frage ist immer, wie stehe ich zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester und was mache ich daraus? Meide ich jemanden oder kann ich zurzeit nicht? Gibt es Riskebranzen oder ist alles im Lot? Und wie verhalte ich mich ihm oder derjenigen gegenüber? Also Christus bestätigt dieses Gebot damit noch viel stärker, dass man lieben soll. Schauen wir uns auch Johannes 15 und Vers 9 bis 17 an. Johannes 15, die Verse 9 bis 17. Christus sagte in Matthäus, alles, was ihr mir angetan habt, das habt ihr einem meiner geringsten Brüder angetan. Wenn wir ein Fehlverhalten haben gegen einen von unseren Geschwistern, dann tun wir das auch Jesus Christus an. Und das muss uns klar sein. Johannes 15, Vers 9. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Und wenn wir verstanden haben, wie Gott der Vater Jesus Christus geliebt hat, dann sollten wir auch verstehen, wie Jesus Christus uns liebt und wie wir unseren Bruder zu lieben haben oder unsere Schwester. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Da sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot. Es ist eine Unterweisung, dass ihr euch einander liebt, wie ich euch liebe. Er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Christus hat für uns sein Leben gelassen. Wären wir bereit, sein Leben zu lassen für seine Geschwister, ausnahmslos für jeden Einzelnen? Oder gibt es da jemanden, wo man sagen würde, für den mag ich eigentlich nicht sterben? Das muss sich jeder selbst fragen. Vers 14. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt. Das ist auch etwas, ein Privileg, das uns Christus heute gegeben hat. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Er sagt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ihr das auch alles bekommt, dass ihr euch untereinander liebt. Das ist die Voraussetzung. Nur alleine Christus, das zu lieben und sagen, ich mache die Gebote, ich halte das alles, ist alles gut, aber den mag ich nicht. So funktioniert das nicht. So nicht. Und ich frage mich, ob diese vollkommene Philadelphia-Liebe wirklich bei allen ist. Jeder muss sich das für sich selbst beantworten. Ich hoffe, dass es so ist. Ich glaube, nicht umsonst ist Herr Sperzel dazu inspiriert worden, die Predigt über die Liebe zu geben und ich mir den zweiten Teil zu geben. Warum ist es so wichtig, dass wir beide eine ähnliche Predigt geben? Ursprünglich wollte ich diese Predigt gar nicht geben. Ich wollte was ganz anderes machen. Ich wollte nur über den Tempel sprechen. Und dann kam das raus. Das ist kein Witz. Ich frage nochmal, gibt es Diskrepanzen zwischen einem oder dem anderen, die vielleicht ungelöst sind, unlösbar vorstehen? Man traut sich vielleicht auch nicht, ich mag da nicht mehr hin. Ist nicht immer leicht, aber manchmal muss man dem Teufel aus dem Kopf treten. Ist so. Fragen Sie sich, wie stehe ich? Nehmen Sie jeden Einzelnen in Ihr Portfolio und fragen Sie, wie stehe ich zu der Person? Vielleicht kann man da gewisse Dinge rausfiltern. Gehen wir zu 1. Johannes. Ich muss mich auch ein bisschen an meine Zeit halten. 1. Johannes 4. Und wir beginnen mit Vers 7. Ihr Lieben, sagt Johannes. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden, für unsere Fehler, für unsere Fehltritte, für alles, was wir falsch gemacht haben in dieser Welt. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott in uns hat, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in uns. Schauen wir, wie oft das immer wieder vorkommt. Das sind ständige Wiederholungen, immer und immer und immer wieder. Ich glaube nicht, dass darin ein Sprachfehler liegt, sondern dass wir verstehen müssen, die Wichtigkeit, die Dringlichkeit, wie wichtig es ist, in der Liebe Gottes zu bleiben, dass es möglich ist, Geschwister zu lieben. Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe, sondern er weiß, dass er Fehler gemacht hat und kann das vielleicht nicht entschuldigen lassen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder oder liebt seinen Bruder nicht, weil er ihn nicht mag, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er gar nicht sieht? Das ist eine interessante Aussage. Salomo schrieb damals nieder, ein Freund, und ich rede von wahren Freunden, niemand kann ihr bester Freund sein als der, der in der Gemeinde ist. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Steht in Sprüche. Sag nicht wo. Johannes sagte, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten. Ja, ich liebe den, ja, ist ja okay. Tue ich schon. Noch mit der Zunge. Sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit. Wenn wir sagen, ja, ich liebe den und ich tue es nicht, dann tue ich es nicht mit der Wahrheit. Sondern ich belüge mich ja selbst. Steht in Johannes. Ich sage aber nicht, wo. Was wäre denn die richtige Einstellung? Was wäre die richtige Einstellung, zu dieser Liebe auch zu kommen? Christus gibt uns auch hierfür sehr gute Beispiele. Lukas 15. Und zunächst die Verse 3 bis 7. Lukas 15, die Verse 3 bis 7. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Also wenn jemand verloren geht, dass man denjenigen dann auch wieder sucht oder eben auffängt. Schauen wir uns auch die Verse 11 bis 32 an. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein weites, in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Also er hat das alles verhökert, er hat es verbrasst mit Saufen, mit Fressen, mit Hurerei, mit keine Ahnung, was es alles gibt. Aber irgendwann kam der Sohn zurück. Aber irgendwann wurde er wach und sagte sich Folgendes, Vers 18. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn und er lief und fiel vor ihm nieder, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und vielleicht geht es manchen da draußen, die Kirche verlassen haben, genauso und trauen sich gar nicht mehr, zurückzukommen. Sie haben viel Scham, Schamgefühl. Ich kann da nicht mehr rein. Was für ein Gesicht habe ich denn da drin? Es ist verkehrt. Es ist absolut verkehrt. Sondern es ist gut, wenn jemand zurückfindet. Vers 22, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und er bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Vers 24. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn kam und sah das. Er hat es erfahren und er wurde grimmig gegen seinen eigenen Bruder. Wären wir das? Könnten wir grimmig sein gegen unseren eigenen Bruder? Vers 28, er sagte, oder da wurde er zornig und wollte nicht mal hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen sein kann oder gewesen wäre. Da ist der Neid. Der Neid, wieso kriegt der das und wieso kriege ich das nicht? Das ist verkehrt. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verbrasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir gewesen und alles, was mein ist, ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das ist doch etwas. Wenn jemand zurückfindet, soll man sich doch freuen. Und nicht, wie sich der Bruder zu verhalten hat. Ja, ich kann doch nicht wiederkommen. Das geht doch nicht. Das sind verkehrte Aspekte. Wenn man so etwas hätte wie dieser Bruder, wow, muss man sich an den Kopf greifen. Aber es wäre genau die richtige Einstellung, die der Vater gehabt hat. Ohne Heuchelei, voller Liebe. Und was sagt uns Paulus zu unserer inneren Einstellung? Philipper 2. Philipper 2, die Verse 1 bis 5. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Haben wir das unter uns? Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr das schönste Laubhüttenfest hatten, das ich persönlich jemals erlebt habe. Vers 2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines, dick geschrieben, fett geschrieben in meiner Bibel, eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Vers 5. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, wie er es von uns fordert. Was wäre das, wenn ich zu jemandem ginge und sage, du bist ja nur Diakon, was willst denn du? Na ja, blöd. Wir sind ja alle eins. Ich bin nichts Besseres als ein anderer. Wir als Geschwister müssen Gott dankbar sein, dass er die eine oder die andere Person nach Hause gebracht hat. Hatten wir schon. Und das war gut, weil es eben zum Leben führt. Wenn man sich daran nicht erfreuen kann, ich sage nur kann, dann liegt vielleicht keine Demut oder Ehrfurcht vor Gott vor. Denn das ist etwas, was wir haben müssen. Paulus sagt immer wieder, prüft euch selbst. Vielleicht tut man das manchmal nicht. Aber es ist wichtig. Ich sage, nehmen Sie das ganze Portfolio an Geschwistern. Fragen Sie sich, wie stehe ich zu dem? Wie stehe ich zu ihr? Wie stehe ich zu demjenigen? Die schlagen sich schon dahin. Wir müssen verstehen, Satan verführt die Kinder Gottes und setzt sie manchmal unter Neid und Eifersucht. Er macht uns Probleme, er will Missgunst und er will Unmut sehen. Er will sehen, wie wir zornig werden und im schlimmsten Falle, dass wir uns hassen. Das will Satan. Weil genau er das ganze Problem in sich trägt. Er hat Neid, er hat Hass, er hat Zorn, weil er nie so sein kann wie wir. Und er will uns genau in diesem Morast ziehen, wo er liegt. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie dem Satan uns noch verführen kann. Und genau darum müssen wir uns selbst prüfen. Wir müssen uns reflektieren. Selbst reflektieren, ob das, was wir tun, auch richtig ist. Ob unser Verhalten in der Welt richtig ist. Ob wir Gott treu sind. Niemand von uns ist perfekt. Niemand. Und niemand hat das Recht, irgendjemanden anzuschuldigen. Aber wir müssen aus allem, was auf uns zukommt, das Beste machen. Wir müssen reflektieren, wenn Probleme auf uns zukommen, reflektieren, zu was wird das? Zu was dient das? Ich kann es nur nochmal sagen, hinter das Gewand der Vergebung Gottes zu stellen, ist einfach nur falsch und könnte fatale Entscheidungen treffen, weil man denkt, ich kann ja tun, was ich will, ich kriege ja immer wieder vergeben, muss es ja nur bitten. Aber damit ist es nicht getan. Und das Problem ist, man kann sich manchmal, habe auch ich manchmal das Problem, man kann sich nicht in die Lage des anderen versetzen. Was diese Person auch immer tut. Man sollte dann auch keine Kritik ausüben. Man weiß ja nicht, wie es der Person geht, was auch immer es ist. Es wäre der falsche Ansatz. Damit würde man vielleicht anfangen, Urteile auszusprechen, die gar nicht gerechtfertigt wären, obwohl man eben nicht weiß, was die oder wie es der Person gerade geht. Mitgefühl wäre angebracht. Auch das geht manchmal an mir, zieht an mir manchmal vorbei. So. Bin ich perfekt. Aber ich versuche das Beste. Würde Gott uns denn erlauben, ein Urteil zu fällen oder zu richten? Wie schlecht eine Person ist, oh, der macht das aber nicht gut. Ist nicht toll. Und wäre man dann noch danach, nachdem man das Urteil gesprochen hat, vielleicht sogar noch in der Lage, sich zu entschuldigen? Schauen wir Römer 1 an. Römer 2. Ich hatte diese 1 gesehen. Aber das ist Römer 2, Vers 1. Paulus sagte oder schrieb, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn auf an den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einen jeden geben wird nach seinen Werken. Also, egal was wir getan haben, wir werden Rechenschaft abgeben müssen. Wir sind zwar schon gerichtet, aber wir werden noch Rechenschaft abgeben müssen. Einem jeden zu geben, nach seinen Werken, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten, nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden, ebenso den Griechen. Denn bei Gott ist kein Ansehen der Person. Es liegt an einem jeden selbst, was er aus dem Gebot Christi macht. Dass wir uns untereinander lieben sollen, ob wir es nun tun oder nicht tun. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Paulus hatte auch nochmals diese Aussage, und das ist dann das zweite Mal, dass wir ein Tempel sein sollen, niedergeschrieben. 1. Korinther 6. 1. Korinther 6, die Verse 12 bis 20. Die Überschrift ist der Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Er sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber er soll mich nichts gefangen nehmen. Er soll mich nicht im Fleisch gefangen nehmen, dass ich es nicht immer wieder tue. Und immer wieder die Sünde. Schauen wir auch Vers 14, gehen wir zu Vers 14. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder sind, Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Er sagt, flieht der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Wir sollen Gott preisen mit unserem Leibe. Wie können wir das tun? Indem wir uns anständig verhalten, gegenüber Geschwistern und draußen in der Welt. Auch Fresserei und Sauferei sein lassen, wenn das jemand tun sollte. In der sehr fern davon, glaube ich. Gehen wir auch gemeinsam zu Römer 13. Und lesen wir zunächst die Verse 11 bis 14. Und das tut, sagt Paulus, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist verrückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Auch Vers 8. Er sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt und er hat es vor allen Dingen verstanden. Denn wer da sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist es nicht direkt ein neues Gesetz, es ist aber nochmal stärker bekräftigt worden. Gegeben hat es das schon immer. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Das ist es. Wenn wir wahrhaftig von Herzen lieben, erfüllen wir das Gesetz Jesu Christi. Und weil wir wissen, dass wir sehr nah an der Endzeit stehen und Jesus Christus bald zurückkommen wird, sagt uns Christus auch Folgendes in Lukas 21. Lukas 21, Vers 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich auf euch komme wie ein Fallstrick, denn er wird über alle kommen, die auf der ganzen Welt wohnen. So seid allezeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Es ist wichtig, dass wir uns würdig erweisen können, wenn Jesus Christus zurückkommt. Und eben genau dazu bedarf es der Liebe zu unserem Nächsten. Und das ist auch dann immer die Frage, wie freuen wir uns, zur Versammlung zu gehen? An einem Sabbat. Geschwister zu sehen. Ruhe vor dem Alltag, raus aus der Welt. Und das ist eine wichtige Einstellung, die wir auch haben müssen. Dass wir darin wahre Freude finden. Der Sabbat und die Versammlung sollten keine Last sein für uns, sondern Freude in uns geben, dass man die Geschwister wieder sieht, dass man von der bekloppten Welt da draußen mal weg ist und sich mit normalen Leuten unterhalten kann. Denn das da draußen ist nicht mehr normal. Und schauen wir alle mal auf unser eigenes Privileg, das wir bekommen haben von Gott. Von 8,2 Milliarden Menschen stehen sie heute da und haben genau dieses Privileg bekommen. Und ich glaube nicht, dass überhaupt eine Milliarde, noch eine Million Menschen leben zurzeit, die berufen sind, die wahrhaftig in den Kirchen Gottes sind. Oder ist man lieber in der Welt? Möchte man lieber mit seinen Buddhis unterwegs sein? Andere sagen Buddies. Andere sagen Buddies. Mit den Kumpels. Was ist uns wichtiger? Die Welt oder die Geschwister? Was? Der Alkohol? Nein. Spaß. Man braucht sich auch nicht so wie Herr Flück letzte Woche die Kurzpredigt gegeben hat. Jeder ist seines eigenen. Nee. Ist man als wahrer Christ einsam? Man ist nicht einsam. Man ist vielleicht mal alleine, aber wir sind nicht einsam. Und jeder ist sich seines eigenen Glückes Schmied. Jeder muss gucken, was er daraus macht. Aber wir können auch uns gegenseitig helfen. Was auch sehr wichtig ist. Schauen wir uns einmal an, was Paulus sagt in 2. Korinther. 2. Korinther 6. und die Verse 11 bis 18. 2. Korinther 6, die Verse 11 bis 18. Er sagt zu ihnen: O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan, unser Herz ist weit geworden, also offen, offenherzig. Eng ist nicht der Raum, den ihr in uns habt, eng aber ist in euren Herzen, weil diese verstockt waren mit ihrem unbußfertigen Herzen. Sie wollten das nicht. Sie hatten keinen Raum für Liebe. Er sagt, eng ist nicht der Raum, den ihr in uns, das haben wir gerade gelesen, Vers 13, ich rede mit euch als mit meinen Kindern. Stellt euch doch zu mir auch so und macht auch ihr euer Herz weit. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Belial ist auch ein anderes Wort für Satan oder eben auch für ruchlos. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Das ist jetzt das dritte Mal, dass er das sagt. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will für Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Und er zitiert Jesaja 52, 11 und Hesekiel 20, 41. Schauen wir auch Epheser 5 und beginnen mit Vers 8. Ich hoffe, ich bin noch in der Zeit. Epheser 5, Vers 8. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Ich hätte noch so viele Bibelstellen vor mir, aber ich glaube, ich lasse die aus. Salomo sagte, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Und das müssen wir uns immer wieder reflektieren. Bruce Lee, kennt jeder. Bruce Lee, kennt jeder, hatte eine sagenhafte Weisheit. Und die ist folgende. Er sagte seinen Schülern, ich kann dir so lange nichts von meinem Wissen geben, solange du an deinem festhältst. Solange wie du an dem festhältst, von dem du glaubst, dass es die Wahrheit ist. Solange ist kein Platz für mein Wissen. Und das stimmt. Er sagt für die echte Wahrheit. Er hatte eine andere Wahrheit. Aber es zeigt eben, was wir tun müssen. Wir müssen beginnen, loszulassen. Man muss damit beginnen, aufzuhören, das Falsche zu tun. Wenn wir an dem festhalten, was eigentlich falsch ist, dann hat man sich noch nicht richtig reflektiert. Christus erwartet aber von jedem Einzelnen von uns die Liebe zu allen Geschwistern, diese zu leben, ausnahmslos zu jedem. Und Bruce Lee sagte, nur wenn man bereit ist, nur wenn du bereit bist, dein Gefäß, deine Gedanken zu leeren und Platz zu schaffen, wenn man offen ist für Neues, nur dann kann ich dir etwas von meinem Wissen geben. Versuchen wir, die Liebe in uns zu bewahren und den Geschwistern zu schenken, in Wahrheit und nicht nur mit Worten.